Musik, die weder Zeit noch Richtung kennt. Klänge, die sich aufeinander zubewegen, einander umkreisen, sich wieder voneinander entfernen, hinein ins Ungewisse. Hin und wieder wird die sphärisch anmutende, äußerst farbenreich gestaltete Atmosphäre unterbrochen von sich abrupt ändernden Rhythmen oder dynamischen Extremen, woraus sich wiederum neue Facetten und Perspektiven ergeben, entschleunigt und zupackend zugleich. Klangwerk L für Orchester aus dem Jahr 2011 steht geradezu exemplarisch für die kompositorische Arbeit von Erhard Großkopf. Eine Mischung aus geplanten Strukturen und sich daraus ergebenden Zufällen, die trotz ihrer Zurückhaltung eine geradezu hypnotische, zeitlose Kraft entstehen lässt. Diese wiederum verläuft nicht entlang der Horizontalen, sie kennt kein Ziel. Es sind eher Zeiträume als Zeitfäden, die sich in seiner Musik entwickelten, sagt Erhard Großkopf. Der musikalische Verlauf, so der Komponist, gleiche einem mehrteiligen Pendelsystem. Die Musik zieht nicht vorüber, sie umgibt den Hörer. Er bewegt sich in ihr wie in einem Raum. Und so vergleicht er auch seine Arbeit als Komponist mit der eines Architekten.
Ich will nicht irgendwelche schönen Klänge, die ich irgendwo im Kopf aufgenommen habe, in den Raum stellen, sondern ich will den Raum selbst komponieren. Da brauche ich bestimmte Proportionen, mit denen ich arbeite, also Zeitmomente, ne? Und da kommen auch die Klänge hinein. Also ich baue gewissermaßen ein Haus für die Musik und hoffe, dass die Musik dann einzieht.
Ähnlich wie seine Musik ist Erhard Großkopf ein überlegter, zurückhaltender Mensch, der eher im Stillen wirkt. Dabei ist sein Name vor allem aus der Berliner Musikszene nicht mehr wegzudenken. Als Komponist, der mit seinen Raumkompositionen neue Wege beschritten hat, aber auch als Initiator der Konzertreihe Inselmusik, die er von 1978 bis 1998 leitete, und die Persönlichkeiten wie John Cage oder Morten Feldmann ins abgeschottete West-Berlin lockte. In Berlin wurde Erhard Großkopf 1934 auch geboren. Nach dem Krieg zog die Familie nach Hannover, wo er nach dem Abitur zunächst Medizin, Musikwissenschaften und Philosophie studierte. Die Musik hat Großkopf, anders als viele seiner Komponistenkollegen, verhältnismäßig spät für sich entdeckt. Erst mit 18 brachte er sich das Geigespielen und Notenlesen und damit auch das Partiturstudium bei.
Als ich überhaupt mich für die Musik entschieden habe, also die hat mich ja plötzlich ergriffen bei einem Orgelstück von Johann Sebastian Bach, und da habe ich von einem Tag auf den anderen entschieden, es muss Musik sein. Davor hatte ich ganz andere Ideen. Ich wollte entweder Architekt werden oder Ingenieur. Es ist irgendwie beides ist ein bisschen in mein Komponieren dann hineingekommen, nicht? Und deswegen, weil diese Faszination durch das Orgelstück kam, da habe ich angefangen mit Kirchenmusik, ne? Und ich bin nach Berlin und habe da auch Pepping kennengelernt. Der war mein erster Kompositionslehrer sozusagen, schon an der Kirchenmusikschule in Spandau, und er ging ja dann später an die Hochschule, wurde Hochschulprofessor, und da bin ich dann auch an die Hochschule gegangen und habe bei ihm gearbeitet. Also Das war auch so, mein Eigensinn hat ihn auch ein bisschen, manchmal hat gesagt, muss ich das schon wieder sehen und solche Dinge. Und der andere Lehrer, der mich beeinflusst hat, das war Boris Blacher. Das war immer ganz lustig. Also wenn ich zu Boris Blacher kam mit irgendeinem Stück, was ich ihm zeigen wollte oder über das wir sprechen wollten, dann ging er erstmal zu einem kleinen Schränkchen und holte eine Flasche raus und ein kleines Glas und dann trank man erstmal. Dann war es aber so, dass er hinterher wahnsinnig konzentriert trotzdem war. Er wusste ganz schnell, wo die Probleme sind in der Musik und so weiter und hat das auch gut mit mir diskutieren können. Also ich bin da sehr gern auch hingegangen, nicht so Boris Blacher.
Nach seinem Studium bei Pepping und Blacher ging Erhard Großkopf schnell eigene Wege. Zunächst schrieb er Stücke, die von der Auseinandersetzung mit der zweiten Wiener Schule beeinflusst waren, zwölftönig oder seriell. Während er anfing, sich zunehmend mit elektronischer Musik zu befassen, störte ihn bald die Vorstellung einer gewissen Ereignisdramaturgie, der die meisten Stücke unterliegen, einer obligatorischen Entwicklung, die etwa Tempo oder Lautstärke betreffen und deren Wirkung stets mitgedacht werden muss. Vielmehr reizte ihn das Spiel mit Proportionen, ähnlich wie sie ein Architekt beim Bau eines Gebäudes abwiegen muss. Schließlich, sagt Großkopf, entstehe auch im Kopf des Rezipienten während des Hörens keine lineare Verlaufslinie, sondern eine durch verschiedene Anhaltspunkte bedingte räumliche Struktur. Aus diesem Denken heraus entwickelte Großkopf Anfang der 1970er Jahre sukzessive die Idee einer Musik wechselnder Konstellationen. Charakteristisch dafür ist nicht das Akkord oder das ihm verwandte Ereignisdenken, sondern die Methode, harmonische Konstellationen in einem vielschichtigen Prozess sich überlagernder Loops, also Tonbandschleifen, zu generieren. Hier werden die Klänge also nicht durch eine funktionelle Dramaturgie zusammengeführt. Großkopfs harmonische Konstellationen entstehen durch die Logik eines mehrschichtigen Prozesses. Dadurch, erläutert der Komponist, werde die zeitliche Prozesshaftigkeit der einzelnen Klangschichten zum Ausdruck musikalischer Räume.
Die Klänge bestimmen den Raum und dadurch entsteht eine andere Situation, als wenn ich Klänge mir ausdenke und die in den Raum reinsetze, sondern die Klänge sind der Raum, nicht? Und da ist meine Methode, mit der ich arbeite. Ich mache zum Beispiel eine Kombination von drei Stimmen und jede Stimme bekommt bestimmte Proportionen. Also zum Beispiel, weiß ich was, 2, 3, 5 und so weiter. Also dann habe ich verschiedene Gruppen und das ist dann immer verschieden. Also es sind unterschiedliche Gruppen und ich habe festgestellt, als ich damit gearbeitet habe, dass in dem Moment, wo ich drei Prozesse nebeneinander habe, dass man die Treffpunkte, also ich arbeite dann mit den Treffpunkten, wenn irgendwo ein Treffpunkt entsteht, wenn die Proportion 1 die Proportion 2 trifft, ist ein Treffpunkt. Und wenn die sich alle drei treffen, ist ein großer Treffpunkt, da kann man was ändern und so weiter. Und wenn ich drei Systeme habe, da habe ich festgestellt, dass es nicht mehr möglich ist, das vorher zu sehen. Bei Zweien, da kann man noch so eine Übersicht kriegen, wo der nächste Treffpunkt sein könnte. Und bei Dreien geht das schon nicht mehr. Da ist das in der Komposition so verschlüsselt und weil sich das auch jedes Mal ändert, nicht?
Sobald es also zu einer Synchronisierung der Prozesse kommt, werden die Proportionen gewechselt, bis der Zufall erneut die Strukturen aufeinandertreffen lässt, was dann wiederum zu sich verändernden Verhältnissen führt. Großkopfs Kompositionen verlaufen demnach in vielschichtigen Klangprozessen. Entsprechend hat er dafür den Begriff Prozessmusik geprägt. Einer Musik also, bei der Zeitproportionen und übereinander geschichtete Obertonreihen zu immer neuen harmonischen Konstellationen verknüpft werden. Schon Ende der 1960er Jahre war die Dimension des Raums in der Musik ein Thema für Erhard Großkopf. Bereits bei dem im Jahr 1968 entstandenen Stück Nexus für Flöte, Schlagzeug und Tonband wendete er seine Prozessmusik, die er damals noch Looptechnik nannte, an. Ein Jahr später entstand Dialectics, ein siebenkanaliges Stück für Instrumente und Elektronik für den Deutschen Kugelpavillon der Weltausstellung im japanischen Osaka 1970.
Da waren ringsherum in einer sehr großen Kugel Lautsprecher eingebaut und um diese Lautsprecher zu bespielen, hat man zwei Siemens-Filmmaschinen gekoppelt. Und jede war vierspurig und da hatte man 8 Spuren zur Verfügung. Davon waren 4 für die Elektronik, 3 für Instrumente und die letzte 8. war als Steuerungsspur für den Pavillon gedacht.
Die Partitur für Dialectics entstand im Studio für Sonologie in Utrecht. Dort konnte Großkopf auch die Arbeit mit Tonbandmaschinen vertiefen.
Das hatte ich damals festgestellt, dass die Tonbandmaschinen konnten nicht präzis dasselbe Tempo laufen. Eine war immer ein bisschen schneller oder langsamer und so weiter. Und das habe ich genutzt. Da habe ich mit komponiert, nicht? Ich habe sozusagen 2 Bandschleifen gemacht und die dann da laufen lassen. Und die Klänge, die habe ich elektronisch erzeugt. Das war gar nicht so einfach, nicht? Das waren so Maschinen, an denen man jeden Parameter einstellen konnte. Aber man konnte das dann auch so programmieren, dass es blieb.
Ein Jahr später entstand mit Hörmusik für Violoncello-Solo, 5 Orchestergruppen und Live-Elektronik eine neue Raumkomposition. Dieses Auftragswerk der Berliner Festwochen schrieb Großkopf für die Berliner Philharmoniker. Im Vorwort der Partitur heißt es wie folgt:
Hörmusik konzentriert sich auf die Raumbeziehung von Klängen, auf die Proportionen und Dauernverhältnisse sowie auf die Dynamik eines mehr statischen Geschehens, wobei das Hören auch für die Spieler eine besondere Bedeutung bekommt. Hierdurch und durch die Verteilung des Orchesters im Raum wird das Entstehen von Kommunikation von Komponist, Spielern und Auditorium angestrebt, die nicht mehr mit Äußerungen instrumentierter Spielmusik versucht wird, sondern mit einer relaxen Hörmusik. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine im äußeren Gestus nicht aktive Musik das Hören bewusster und produktiver macht, wenn sich die Klangereignisse nicht zwingend entwickeln, sondern dem Hörenden verschiedene Möglichkeiten lässt, seine persönlichen Beziehungen zu ihnen herzustellen.
Das war das erste Raumstück, was für die Berliner Philharmoniker geschrieben wurde und Michael Gielen war der Dirigent und ich habe die Elektronik unten am Mischpult, weil der Solo-Cellist Eberhard Finke, der wurde verfremdet sozusagen, also der wurde bearbeitet und Wir hatten ein Mikrofon in der Mitte, das war eigentlich zur Kontrolle, wo der Eberhard Finke spielte, nicht? Weil wir haben 5 Plätze gehabt in der Philharmonie. Auf der Bühne saß der Solist Eberhard Finke und ein Teil des Orchesters. Und dann habe ich noch 4 weitere Gruppen der Philharmoniker im ganzen Raum verteilt, an verschiedenen Plätzen, so ringsherum, zum Teil auf den Emporen. Und ich weiß, es gab damals ein bisschen Bedenken bei den Philharmonikern, als wollte ich die Philharmoniker zerstören, nicht? So haben die das ein bisschen empfunden, weil das war so auch damals eine politisch sehr bewegte Zeit, so. Und das war aber so, der Michael Gielen hat wunderbar gearbeitet mit denen, nicht? Und ich bin auch mit dem Cellisten sehr gut hingekommen. Wir haben Einzelproben zusammen gemacht und ich habe ihn ja elektronisch immer verändert und bewegt. Also er hat sozusagen die einzelnen Gruppen, die im Raum verteilt waren, besuchen können. Er hat mal mit der Gruppe gespielt, mal mit der. Und dafür brauchten wir dieses Kontrollmikrofon, damit man hören konnte, ob das funktioniert und so weiter, ne? Und da habe ich bewundert, diese Arbeit der Neuen Philharmonie damals, das war wirklich genial.
Das Publikum reagierte bei der Uraufführung von Hörmusik im September 1971 erwartungsgemäß gespalten, wie die vielen Buhrufe, die sich über den begeisterten Beifall legten, am Ende der Aufnahme verraten. 30 Jahre später, im Jahr 2001, entdeckte Heinz-Klaus Metzger das Kontrollband der Hörmusik für sich und stellte das bis dahin in Großkopfs Archiv schlummernde Stück in einer Sendung im Deutschlandradio Berlin, dem Vorläufer von Deutschlandfunk Kultur, vor. Als Sprengung des Klangkörpers hatte Metzger die Aufteilung der Philharmoniker in die 5 Gruppen damals bezeichnet. Eine Aufteilung, mit der das Orchester in der Tat damals ganz neues Terrain betrat. Und auch an weiteren Novitäten ließ Großkopf es nicht mangeln. So benutzte etwa der Cellist ein Bogenholz, das der Komponist in einem Wald gefunden und mit der C-Seite eines Cellos anstatt mit Pferdehaar bespannt hatte. Trotz aller Kritik, die Erhard Großkopf mit seiner Hörmusik 1971 in der Berliner Philharmonie von Teilen des Publikums und schließlich auch von Teilen der Presse auf sich zog, gab es auch begeisterte Stimmen. Morten Feldmann etwa, der zu dieser Zeit Gast des Berliner Künstlerprogramms des Deutschen Akademischen Austauschdienstes war, beglückwünschte Großkopf nach der Uraufführung mit den schlichten Worten »I like the music«, »Ich mochte die Musik«. Das war der Beginn einer innigen Freundschaft und eines regelmäßigen Austauschs. Ein Austausch, der trotz aller unterschiedlichen Ansätze der beiden Komponisten zur gegenseitigen Inspiration führte. Noch stärker aber wirkten in den 1970er und 80er Jahren Vertreter der Minimal Music, wies Steve Reich oder Philip Glass auf Erhard Großkopf. So integrierte er in seine Prozessmusik zumindest Elemente der Minimal Music, kreisende Bewegungen oder Wiederholungen von Phrasen. Die Arbeit mit unterschiedlich langen Zeitrastern, die sich durch das ständige Wiederholen anders überlagern und die dadurch entstehenden zeitlich-rhythmischen Varianten sowie die neuen harmonischen Konstellationen machte jeglichen Minimal Music Touch allerdings wieder obsolet. Was aber blieb, war ein Klangraum voller meditativer Spiritualität, so wie im ersten Satz seines ersten Streichquartetts aus dem Jahr 1983 zu hören ist. Hier schieben sich die Schichten so dicht übereinander, dass man stellenweise kaum unterscheiden kann, ob es sich um ein Kammerensemble oder ein Streichorchester handelt.
Thank you.
Seit Beginn der 1980er Jahre schreibt Erhard Großkopf fast ausschließlich für konventionelle Besetzungen ohne Elektronik. Zwar habe er oft Ideen von Klängen im Kopf, die eigentlich elektronisch realisiert werden sollten, wie er einmal erzählt hat, je mehr er sich aber in das Stück reinarbeite, desto häufiger komme er zu der Überzeugung, dass am Ende doch die rein instrumentale Umsetzung passender sei. Dieser Entstehungsprozess, aber auch Großkopfs ganz eigener Zugang zu den Klängen mögen der Grund dafür sein, dass seine Arbeiten trotzdem oft wie eine Mischung aus Elektronik und Instrumentalmusik klingen. Seit 1983 verwendet Erhard Großkopf den Computer zur Kontrolle der mathematisch erfassbaren Prozesse, hauptsächlich der Zeit- und Harmoniestrukturen. Die Konstellationen, die der Computer errechnet, werden von Großkopf wiederum genau geprüft und ausgewählt. Demnach nennt der Komponist drei wichtige Bestandteile seiner Arbeit, die in jeder Komposition eng miteinander verbunden seien: Kreativität, Zufall und Konstruktion. Der Ablauf des Prozesses ist also Ergebnis und Formel zugleich. Chaotische Zustände, wie Großkopf sie nennt, herbeigeführt durch Addition gleicher Zeitproportionen und die am Ende doch einer gewissen Kontrolle unterliegen. In einem mathematischen Gesetz lässt sich Großkopfs Verfahren der Prozessmusik nicht zusammenfassen. Das hat er sich von einem Mathematiker bestätigen lassen. Was daran liegt, dass mit dem Zufall, zu dem es nach einer jeweiligen Synchronisierung der Prozesse kommt, der dann folgende Wechsel der Proportionen unvorhersehbar variiert. Dass die beteiligten Prozesse auch Einfluss auf die Titelgebung seiner Stücke haben können, zeigt die folgende Arbeit: Quintett über den Herbstanfang aus den Jahren 1981-82 für Orchester. Das Quintett bezieht sich ja nicht auf die Besetzung, sondern auf die fünf Schichten der Komposition. Die Vorstellung, als Komponist wie ein Architekt zu arbeiten, der ein Haus für die Musik baut und hofft, diese werde wie der Geist in die Seele einziehen, diese Vorstellung liefert Erhard Großkopf nach immer, auch nach über 50-jähriger Schaffensphase, das Gerüst für sein Arbeiten. Einfach macht er es sich damit keineswegs. Es kann Monate dauern, bis Vorarbeiten zu einer neuen Komposition mit Hilfe des Computers abgeschlossen sind. Dann erst weiß er, ob es sich lohnen wird, das Stück wirklich zu schreiben. Und erst dann, an diesem Übergang, tritt im Idealfall eine Phase ein, von der Erhard Großkopf einmal gesagt hat, dass er sich in ihr am wohlsten fühle, wenn alles im Kopf im schönsten Widerstreit liegt und von ihm wie von einem Feldherrn beherrscht wird. Ein Vorgehen, das sich bis heute bewährt.
Es gab für mich keinen Grund aufzuhören, nicht? Also ich arbeite auch eigentlich so weiter, wie ich das entwickelt habe. Natürlich verändert sich immer etwas, nicht? Aber die Grundschritte sind doch gleich.
Thank you.